Das heurige Sommerloch wird abgesagt. Das politische Sommerloch ist recht eigentlich eine nützliche Kulturerrungenschaft. Es erlaubt PolitikerInnen von ihren reichen GönnerInnen aus der Wirtschaft unbeobachtet im Yachthafen von Costa Smeralda bewertet zu werden. Zugleich können die Boulevardjournalistinnen die Sonne wochenlang am Ballermannstrand genießen. Warum die CDU bzw. ihr Bundeskanzler Friedrich Merz beschlossen hat, zumal im Vorfeld von drei wichtigen Landtagswahlen, ein Reise nach Jerusalem-Spiel im Kanzleramt, der Bundesregierung und der CDU-Bundestagsfraktion zu inszenieren, ist nicht ganz klar. Klar ist allerdings, dass nennenswerte Teile der Partei das Kasperle-Theater nur mäßig amüsant fanden. Fairerweise muss man zu Merzens Gunsten sagen, dass der Auftakt dazu nicht auf seine Kappe ging. Normalerweise ist es Anlass für Freude, ob echt oder simuliert, sei hier nur so hingestellt, wenn PolitikerInnen Kindersegen bekommen. Dass nun der Nachwuchs von Jens Spahn sogar zu kritischen Reaktionen führen würde, war für Merz so wenig vorhersehbar, dass er wie üblich Spahn zur Geburt gratuliert hatte. Die Kritik, zumal die aus der eigenen Partei, hat ihn wohl ziemlich kalt erwischt. An dieser Stelle sei gesagt, ich verstehe die Kritik auch nicht. Jens Spahn hat sich vermutlich zum ersten Mal in seiner politischen Laufbahn rational und zweckmäßig verhalten. Er wollte etwas, was er hier nicht legal bekommen konnte, und ging dann dafür in ein Land, wo das Gewünschte legal zu haben war. Inwiefern soll das nicht gut sein? Moniert wird die Heuchelei, dass Spahn und seine Partei angeblich die Leihmutterschaft ablehnen. Da sind Zweifel angebracht, aber sie tun so, als ob. Und jetzt die Gegenfrage: Wie viele BerufspolitikerInnen haben nie die Hand für oder gegen etwas gehoben, woran sie persönlich nicht glaubten? Und dass man sehr wohlhabend sein muss, um diesen Umweg in die USA zu gehen, kann auch nicht dagegen sprechen. Wir leben in einer Gesellschaft mit vielen Armen und wenigen Reichen. Es kommt überall vor, dass Leute sich etwas nicht leisten können. Manche fahren Mercedes, ich zum Beispiel fahre mit der Straßenbahn. Der Effekt ist in dem Moment eingepreist, in dem man sich für eine Klassengesellschaft entschieden hat. So, und was ist jetzt angeblich an der großen Personalrochade falsch gelaufen? Thorsten Frey schied aus dem Kanzleramt aus, wo es gewisse Zweifel an seinem Organisationstalent gab, und übernahm von Spahn den Fraktionsvorsitz. Dort ist er wohlgelitten, wirkt begütigend auf die erhitzten Gemüter ein. Klingt eigentlich recht positiv. Dass Nina Warken seine Stelle im Kanzleramt übernimmt, ist okay. Sie war auch keine gelernte Gesundheitspolitikerin. Ebenso wenig wie Carsten Linnemann, der ihr Amt übernimmt. Dafür wird Merz jetzt kritisiert. Viele PolitikerInnen sind jedoch nicht auf ein Themenfeld spezialisiert. Sie sind sogenannte Generalistinnen und hüpfen munter von einem Amt zum anderen. Rein unter uns gesagt, entscheidend ist, dass sie die Aussagen aus dem letzten Wahlprogramm ihrer jeweiligen Partei kennen und aufpassen, dass die Beamtinnen, die im Ministerium die tatsächliche Arbeit machen, diese Aussagen zumindest ein Stück weit umsetzen, jedenfalls falls diese ansatzweise realitätsnah waren. Was zwar eher selten ist, aber hey, man hat schon Pferde kotzen sehen. Wenn die Personalien doch das Problem sein sollen, wer hätte dann besser die vakant gewordenen Funktionen übernehmen sollen? Und wenn das Personaltableau der CDU zu dünn ist, ist das allein die Schuld von Friedrich Merz? Wenn dort überwiegend mäßig talentierte Karrieristinnen zu Amt und Würden kommen, so hat das andere Ursachen, auf die hier aus Zeitgründen nicht eingegangen werden kann. Die handwerklichen Fehler beim Reviermont darf man naturgemäß zur Kenntnis nehmen. Sind sie aber so dramatisch? Sicher, man hätte zuerst einen neuen Verkehrsminister finden sollen, ehe man den alten feuerte. Dass Linnemann früher gesagt hatte, er wäre kein guter Gesundheitsminister, muss man nicht auf die Goldwaage legen. Waren seine VorgängerInnen alle so toll? Eher nicht. Das Einzige, was an der ganzen Sache wirklich abstrus ist, ist, dass Philipp Amthor, parlamentarischer Staatssekretär für was auch immer war und jetzt Staatsminister für Dingenskirchens ist. Philipp Amthor. Im Ernst jetzt? Was die vermeintliche Überkomplexität angeht, folgendes. Der Spiegel hat ein Diagramm erstellt. In zwei Spalten werden 12 Ämter und ihre InhaberInnen aufgelistet, die von der Regierungsumbildung betroffen sind. 3 aus dem Kanzleramt, 5 aus Ministerien, 2 aus der CDU-Fraktion und 2 aus dem Parteiapparat. In der linken Spalte stehen die bisherigen AmtsinhaberInnen, in der rechten die neuen. Verschiedenfarbige Linien zeigen die Wechselwege einiger Personen von links nach rechts. Wenn eine komplett aus dem Diagramm herausfällt oder komplett neu von draußen hereinkommt, so wird das durch Linienlosigkeit angedeutet. Die Gesamtanmutung ist ein bisschen wie der U-Bahn-Linienplan von London. Die Wirklichkeit ist eine andere. Im Kanzleramt arbeiten ca. 900 Menschen in vielen Bereichen, Hauptabteilungen und Abteilungen. Viele haben dort Leitungsfunktionen. Dann gibt es auch noch 16 Bundesministerien mit 38 parlamentarischen StaatssekretärInnen. Der Vorstand der CDU-Bundestagsfraktion umfasst 18 Personen. In der CDU-Bundesgeschäftsstelle sind hauptamtlich 180 Personen beschäftigt, davon 19 mit Leitungsfunktionen. Das heißt, ca. 100 Personen kamen prinzipiell in Frage, um Ämter zu bekommen oder zu verlieren. Das tatsächliche Volumen des Reviermonts wirkt demgegenüber mit 12 eher bescheiden, ja sogar fast minimalistisch. Es gibt gute Gründe, die Bundesregierung, die den Namen von Friedrich Merz trägt, zu kritisieren. Es gab Wortbrüche schon im Vorfeld, man denke da an die Sache mit der Schuldenbremse, zahlreiche faule Kompromisse im Koalitionsvertrag, Dauerstreit zwischen den Koalitionspartnern, die aufgrund der leidvollen Erfahrungen der letzten 2 Jahrzehnte eigentlich wissen müssen, dass sie nicht wirklich gut zueinander passen. Dazu sind sie einander viel zu ähnlich. Der Drang, sich zum Schein voneinander abzugrenzen, wirkt daher komplett verlogen, weil es auch verlogen ist. Kein tauglicher Grund zur Kritik dagegen, jedenfalls nicht für die C-Parteien oder die SPD und ihre jeweiligen WählerInnen, ist die unsoziale Politik dieser Regierung, die zu Lasten der ohnehin marginalisierten und prekär Lebenden geht. Schließlich hat man gewusst, wen und was man da wählte.